80%, 8 von 10 jungen Menschen, das ist, finde ich, wild, diese Zahl, haben Angst vor einem Krieg in Europa. Wir haben also gepaartes Interesse mit dieser Angst und das schreit für mich aus allen Poren einfach nach wichtiger Aufklärungsarbeit, die dort in diesem Bereich gemacht werden muss.
Corona-Pandemie, Klimakrise und dann auch noch mehrere Kriege mit globalen Auswirkungen. Die jüngste Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft sind geprägt von Unsicherheiten und Bedrohungen. Und besonders junge Menschen stehen vor einer Welt, die Ängste auslösen kann.
Die aktuelle Sinus-Jugendstudie kommt zu dem Ergebnis, dass das Thema Krieg den jungen Menschen am meisten Sorgen bereitet. Deshalb wollen wir uns heute mal genauer mit der sogenannten Gen Z beschäftigen und mit der Frage, wie Menschen, die aktuell ungefähr zwischen 15 und 30 Jahre alt sind, auf die Sicherheitspolitik schauen. Das ist Pott und die Welt, das außenpolitische Update der Zeitschrift Internationale Politik. Ich bin Martin Bielecki.
Und ich bin Katharina Peetz. Und unser Gesprächsgast heute wird teilweise als der bekannteste Influencer der Bundeswehr beschrieben. Auf Social-Media-Plattformen wie Instagram und TikTok folgen ihm Hunderttausende. Herzlich willkommen, David Mattei.
Hallo, guten Morgen. Schön, hier zu sein.
Sie beschäftigen sich ganz viel oder richten sich ganz viel an die Gen Z und manchmal ist dabei dann auch von der Generation Zeitenwende die Rede. Finden Sie das einen treffenden Begriff?
Ja, den benutze ich auch selber häufig als Arbeitstitel. Dann am liebsten noch das Z so in Klammern gesetzt, damit gleich deutlich wird, das ist ja eigentlich ein passender Begriff. Einmal die Generation, die die Zeitenwende ganz anders erlebt als alle Generationen vorher und natürlich einmal die Generation Z, wie schon passend eingangs beschrieben.
Sie haben ja gerade ein Buch veröffentlicht, diese Woche rausgekommen. Das hat den Titel Deutschland ist es wert, warum ich geschworen habe, für mein Land zu kämpfen. Was glauben Sie, wie anschlussfähig ist diese Überzeugung unter Menschen der sogenannten Gen Z?
Ich glaube, das lässt sich nicht irgendwie auf einem Punkt alleine festmachen. Was ich bei der jungen Generation wahrnehme, ist einfach zunächst erstmal natürlich ein riesiges Interesse an diesem Thema. Wenn ich mich an meine Zeit zurückerinnere, dann hat mich die Unterführung hinterm Schulhof am meisten interessiert. Und damals, wenn man auf die Shell-Jugendstudien schaut, hatten wir so 30% der Jugendlichen oder der damaligen jungen Generation hält es sich für politisch interessiert. Heute sind wir bei über 50%. Ich habe dann auch die letzten Jahre junge Menschen immer gefragt, woran das liegt. Und meistens kam dann die Antwort, das liegt natürlich an Social Media. Das kann voll sein von Tanzvideos und Lippenstiftvideos, aber immer wieder kommt dann zwischendurch irgendwas Politisches oder Politisierendes. Also auf der einen Seite eine sehr politisch interessierte junge Generation und dann die andere Zahl, die ich immer gern daneben stelle, auch Shell-Jugendstudie 2024 und schon eingangs erwähnt, die größte Angst junger Menschen, 80%, 8 von 10 jungen Menschen, das ist, finde ich, wild, diese Zahl, haben Angst vor einem Krieg in Europa. Wir haben also gepaartes Interesse mit dieser Angst und das schreit für mich aus allen Poren einfach nach wichtiger Aufklärungsarbeit, die dort in diesem Bereich gemacht werden muss.
Und wenn Sie sagen Aufklärungsarbeit, Sie posten ganz viel über das Thema Sicherheitspolitik, auch früher dann über den Alltag in der Bundeswehr. Haben Sie den Eindruck, es wird bisher zu negativ über das Thema Sicherheitspolitik, Verteidigungsfähigkeit gesprochen?
Ganz und gar nicht. Ich würde es jetzt gar nicht werten. Ich nehme natürlich wahr, dass das Meinungsspektrum sich auch bei den jungen Menschen sehr viel verbreitert hat. Ich möchte natürlich loben, dass die jungen Menschen jetzt schon mal mehr interessiert sind als ich damals, aber gleichzeitig sind sie auch mutiger. Ich war ja die letzten 5 Jahre als Jugendoffizier in hunderten Klassenzimmer und da geniert sich auch keiner irgendwie zu sagen, hä, sie bei der Bundeswehr sind doch alle rechts und kriegsgeil. Und das ist, finde ich, bewundernswert, dass man sich da kein Blatt vom Mund nimmt, sondern direkt dort mit der Tür ins Haus fällt gewissermaßen und sich auch nicht schämt, irgendwie solche krassen Fragen zu stellen. Und genau die geben ja dann auch die besten Diskussionen und Gespräche. Deswegen würde ich jetzt gar nicht sagen, die sind alle auf der einen Seite oder auf der anderen Seite. Natürlich, wenn man jetzt zum Beispiel auf die Studien zur Wehrpflicht oder Dienst oder allgemeine Dienstpflicht schaut, dann haben wir tendenziell bei der jungen Generation weniger Zustimmung als bei den älteren Menschen. Aber auch das nimmt jetzt in den letzten Jahren wieder zu. Das heißt, ich sehe da genauso wie bei dem Rest der Gesellschaft wirklich ein gesundes, ausgeglichenes Verhältnis und Meinungen jenseits der Mitte, rechts und links genauso vertreten, sodass ich nicht sagen kann und auch nicht zustimmen möchte, wenn die Älteren oft sagen, die Jungen sind alle zu faul und haben keine Lust und möchten sich nicht einsetzen. Also da sehe ich auch und nehme wahr, dass dann viele falsche Vorurteile, aber auch von beiden Generationen gegeneinander im Raum stehen.
Jetzt zeigen Untersuchungen und Umfragen immer wieder, dass junge Menschen von den politisch extremen Rändern angezogen werden. Gerade Social Media ist ja so ein Raum, ne, wo extreme Positionen gepusht werden. Ergibt sich daraus denn für Sie und für Ihre Arbeit eine besondere Verantwortung?
Ja, ich finde das eine super spannende Verteilung oder Entwicklung, auch wenn man dann auf die Geschlechter schaut. Das sind dann junge Männer, die tendenziell eher rechts wählen und junge Frauen, die tendenziell eher links wählen. Seitdem ich Aufklärungsarbeit mache, ist es mir ein Anliegen, das Meinungsspektrum so breit, wie es ist, auch darzustellen. Das ist etwas, was mir als Jugendoffizier, sage ich mal, mit der Muttermilch gegeben wurde. Da lernen wir den sogenannten Beutelsbacher Konsens. Das ist auch etwas, an dem sich alle Lehrkräfte Deutschlands halten. Da wird erklärt oder Bedingungen gestellt, wie man in Deutschland mit Schülern und Schülerinnen politische Bildung zu unterrichten hat. Und da gibt es beispielsweise das Kontroversitätsgebot. Das heißt, die Lehrkraft kann nicht einfach sagen, diese Partei ist super, wählt sie, sondern hat eben die Pflicht, was in Wissenschaft und Forschung kontrovers ist, ebenso kontrovers darzustellen. Und das war für mich als Jugendoffizier auch schon immer eine Aufgabe. Hey, schaut mal, die eine Seite sieht es so, die andere Seite sieht es so. Hier habt ihr ein Buffet verschiedener Meinungen. Jetzt bedient euch eures eigenen Verstandes und bildet euch eine. Und genauso mache ich es auch in meinen Videos. Die enden dann meistens, schau mal, die sagen das, die anderen sagen das. Wie findet ihr es? Streitet in den Kommentaren. Fertig.
Noch ein bisschen allgemeiner gefragt, Matthäi, warum funktioniert eigentlich ein so eigentlich eher unbehagliches Thema wie Sicherheits- und Verteidigungspolitik so erfolgreich auf Social Media?
Weil es alle betrifft. Es ist nicht mehr irgendwie Auslandseinsätze irgendwo am anderen Ende der Welt und dann alle 10 Jahre mal Hochwasser, wo man eine Uniform sieht, sondern es betrifft alle. Und es war natürlich auch vorher, dass es uns betroffen hat, aber jetzt betrifft es halt auch unsere Hosentaschen. Es geht gar nicht mehr an den jungen Menschen vorbei, weil es am Handyscreen die ganze Zeit rauf und runter läuft. Und auch die Zeitenwende und der russische Angriff war natürlich auch eine Zäsur. Das sind dann auch Sachen, die uns ganz konkret anpacken. Ich hatte zum Beispiel die ersten Jahre immer meine Gasrechnungen mit im Unterricht dabei und habe den jungen Menschen erklärt, guck mal, die Folgen des Angriffskrieges, hier Gaspreise in die Höhe gegangen. Das war mein Jahresurlaub mit meiner Frau und meiner Tochter, der jetzt draufgegangen sind. Jetzt gerade haben wir ja mit dem Mittleren Osten das Gleiche. Auf einmal Tankstellenpreise durch die Decke. Junge Menschen, die gerade ihren Führerschein machen und dann irgendwie die Freundin in der Stadt besuchen wollen und auf einmal Spritpreise durch die Decke. Also das ist ja alles miteinander verzahnt. Es ist ja nicht mehr dieser alte Sicherheitsgedanke, wo irgendwie draußen auf dem Feld zwei Soldaten mit einem Gewehr aufeinander schießen, sondern Sicherheit ist ja überall um uns herum. Im Sinne des erweiterten Sicherheitsgedanken betrifft es uns ja alle und ist alles miteinander vernetzt. Und da haben wir noch gar nicht angefangen, irgendwie auf die Handys oder in den Cyber- und Informationsraum zu schauen, von hybriden Maßnahmen zu sprechen. Also das ist ja überall in unserer Lebenswelt und lässt sich nicht mehr vermeiden.
Wenn Sie jetzt erzählen, wie Sie da auch in Klassenräumen auftreten, dass dann teilweise sowas gefragt wird wie, ja, ist die Bundeswehr nicht rechts- und kriegsgeil, glaube ich, war die Formulierung. Wie erwidern Sie darauf und glauben Sie, dass das auch ein Grund ist, warum es zum Beispiel Nachwuchsprobleme gibt, dieses Image?
Ich habe da eine schöne Anekdote. Es war 2-3 Wochen nach dem Kriegsbeginn oder nach der Vollinvasion in der Ukraine. Wir sind also März 2022. Ich bin im Großraum Stuttgart gerade an einer Schule. Mittagspause, große Pause. Schwer Parkplatz zu finden in Stuttgart und ich habe ja ein Bundeswehrauto und da steht Y-Kennzeichen und ist eine Deutschlandflagge drauf. Also stelle ich mich dann immer einfach auf den Schulhof und da war halt gerade dieser Sahara-Feinstaub. So wo die Zeit, wo man das Auto immer doppelt und dreifach waschen muss abends und es war auch so maximal diesig, rötlich, neblig. Und dann kam aus diesem Nebel ein Schüler auf mich zugerannt. Panisch schrie er dann, Herr Soldat, hat Putin den roten Knopf gedrückt. Und ich war erst überrascht und habe natürlich geprüft, klar, die Schüler machen oft Witze, will er mich auf den Arm nehmen, aber stellte sich heraus, er meinte es komplett ernst und war der Meinung, dieser rötliche Nebel sei Folge eines nuklearen Fallouts, weil Putin Atombomben auf Deutschland oder irgendwo auf Europa geworfen hat. Und da wären wir eben wieder mitten beim Thema, das war die Zeit, in der auch die etablierten Medien hier fast schon die Sprache des Kalten Krieges wieder angenommen haben und das bei den jungen Menschen auftauchte. Und da bin ich dann mit dem Jungen ins Klassenzimmer, er war dann mein Abholdienst sozusagen, und wir haben drüber diskutiert. Und wir haben ganz offen drüber diskutiert. Und dann wird halt auch gesagt, ja, da läuft manches falsch, aber wenn wir es zum Beispiel identifizieren, Extremismus hat in der Bundeswehr absolut keinen Platz, dann haben wir da einen eisernen Besen und gehen vehement dagegen vor. Das ist nicht zu dulden. Und diese Offenheit, wenn wir erstmal nicht sofort auf Abwehrhaltung und verteidigen gehen und rechtfertigen, sondern ist ein valider Punkt, das ist ein Problem, wenn es auftaucht, aber wir haben Mechanismen etabliert, dagegen wollen wir vorgehen. Punkt. Und dann finden die es richtig. Das Gleiche mit Kriegsgeil. Dann erkläre ich eben, ja, guck mal, wir haben Sanitätsausbildung, wir haben Bilder aus Kriegen gesehen, wir haben vielleicht Kameraden schon verloren, wir haben vielleicht die Folgen traumatischer Belastungen gesehen. Wir sind die Letzten, die Lust auf sowas haben. Ja, und das macht dann für die auch total Sinn. Aber man ist nicht erstmal hier ein auf Pressekonferenz hier nächste Frage, sondern man nimmt es halt ernst und holt die auf Augenhöhe ab.
Wenn Sie viel in Klassenzimmern unterwegs waren und sind, geht es ja garantiert auch um das Thema Wehrpflicht, ne, und die Wiedereinführung derselben. Dann ist ja die Mehrheit der jungen Menschen davon überzeugt, es sei nicht so richtig gut mit der Wehrpflicht. 63% der 18- bis 28-Jährigen waren das in einer Forsa-Umfrage von 2025, die gesagt haben, finden wir nicht gut. Können Sie das nachvollziehen, dass man sagt, nö, ich möchte lieber verweigern?
100%. Das war ich. Ich war genauso vor 15 Jahren. Ich war der letzte Jahrgang. 2011 hatte ich noch Post vom Kreiswehrersatzamt. Man hat das nicht mal hinterfragt. Letzte Reihe Jungs bei uns im Klassenzimmer. Es war einfach so Gott gegeben, dass wir dagegen waren. Ich habe das nie hinterfragt. Alle haben gesagt, wir sind dagegen. Man hat auf den Gängen ausgetauscht, was sind die Tricks, irgendwie bei der Musterung durchzukommen. Einfach, weil jemand von außen gesagt hat, ihr müsst es machen, hatten wir von vornherein keine Lust. Und dann bei mir war genau dieser Wandel, als eben diese Verpflichtung aufgehört hat und man mir gesagt haben, sie können freiwillig kommen. Dann erst hat es mich zum Denken gebracht. Keiner will irgendwas, was er von vornherein verpflichtend machen muss. Diese Freiwilligkeit habe ich dann genutzt, um erstmal 8 Monate zu schnuppern. Und da sind dann 15 Jahre draus geworden. Also ich verstehe das total. Und deswegen bin ich auch vehement gegen eine Wehrpflicht. Ich wünsche mir natürlich, ich will da nicht geopolitisch oder realpolitisch naiv sein, ich wünsche mir natürlich schon ein verteidigungstüchtiges oder fähiges Deutschland. Aber ich hoffe, wir können eine Pflicht vermeiden.
Sie haben aber auch mal in Interviews erzählt, dass das Geld für Sie auch der Grund war, zur Bundeswehr zu gehen. Ist das rückblickend für Sie ein guter Grund?
100%. Sowas von 100%. Ich könnte da auch nochmal in die Tiefe gehen. Es war aber für mich die erste Tür, die das geöffnet hat. Der erste Attraktivitätsanker. Und ich hatte damals ja nur 300 Euro bekommen. Jetzt bekommen die 9-mal so viel, 2700 Euro. Also das hat mich reingezogen. Ich bin aber dann nicht wegen des Geldes geblieben, sondern bei mir war es dann vor allem, und das passt auch eigentlich absolut gar nicht, der theoretische Unterricht, der Rechtsunterricht. Ich hatte erwartet, hier eigentlich Kadavergehorsam und angeschrien werden. Dann erzählt man mir da was von Staatsbürger in Uniform und ich soll mitdenken und ich muss sogar Befehle verweigern, wenn sie rechtswidrig sind. Das Ganze hat mich einfach begeistert. Das war für mich Wahnsinn und ich habe gesagt, wow, das finde ich cool. Also ich bin fürs Geld gekommen, aber wegen der Demokratie geblieben und am Ende sind 15 Jahre draus geworden.
Sie sind unter anderem auch bekannt geworden oder ich sag mal in den etablierten Medien war sehr viel diskutiert worden über einen Auftritt in der Talkshow, wo Sie mit Ole Niemann sehr intensiv diskutiert haben, der ja eigentlich die gegenteilige Position von Ihnen einnimmt. Er sagt, er würde niemals für sein Land kämpfen. Er kritisiert Aufrüstung, das Streben nach Kriegstüchtigkeit. Für viele eher eine linke Position oder links eher anschlussfähig. Würden Sie sagen, Sie sind auf der anderen Seite des Spektrums und eher Menschen mit einer rechteren Einstellung finden sich bei Ihnen wieder?
Ich würde genau vermeiden, das zu sagen. Und zwar, weil ich eben alle ansprechen möchte und mich selber nicht irgendwo als ein Meinungsmacher sehe. Was ich ja wahrnehme auf dieser Seite, die Sie angesprochen haben, ist, dass da konkret und bewusst aufgefordert wird, Kriegsdienst zu verweigern. Es wird Mittel und Wege gezeigt, wie man das machen kann. Es wird dazu ermutigt. Und mein Buch ist ausdrücklich kein Gegenstück dazu, sondern es ist mehr als das. Ich versuche auch in diesem Buch nicht Rekruten zu gewinnen, sondern Gedanken zu gewinnen. Ich bin der Meinung, junge Menschen müssen diese Entscheidung selber treffen. Und ich sehe mich als einer, der ihnen eben hier Werkzeug an die Hand gibt. Aber diese Diskussion zeigt auch ganz schön, also damals bei Hart aber Fair, jetzt mittlerweile ein bisschen über ein Jahr, der Auslöser meines aktuellen Buches. Und deswegen hilft es auch, wenn ich ganz kurz erzähle, was ich mit diesem Buch dann bezwecke. Es war nämlich so, man erzählte mir, aufgrund meiner Videos wolle man mich zu Hart aber Fair einladen. Und 2 Tage vorher sagte man mir, wer gegenüber mit von der Partie sein würde. Also gegoogelt, gesehen, ja, er schreibt dieses Buch, warum ich niemals für mein Land kämpfen würde, gleich gekauft und inhaliert. Dann festgestellt, ja, das ist ja im Grunde eine Staatskritik. Da wird Deutschland als ausbeuterischer Herrschaftsstaat dargestellt. Und dann habe ich Folgendes gefühlt. Vielleicht kennen Sie das, wenn Sie auf einer Abendveranstaltung sind und Sie stehen irgendwo im Kreis mit Ihren Getränken und es stellt sich eine fremde Person dazu, die Sie nicht kennen, und fängt auf einmal an, schlecht über jemanden zu reden oder fast schon zu lästern, den Sie kennen. Und die ganze Zeit geht in Ihrem Kopf, ja, Moment mal, ich kenne den, das stimmt doch gar nicht, was der da erzählt. Das ist total unfair, was der da macht. Und dieses Gefühl hatte ich, als dieser Autor dann so schlecht über Deutschland gesprochen hat. Ich habe mich gefragt, wieso spricht da jemand so schlecht über, in Anführungsstrichen, mein Freund Deutschland? Das hat sich unfair für mich angefühlt. Ich habe mich auch gefragt, vor 14 Jahren habe ich geschworen, Deutschland zu verteidigen. Was ist mein Eid jetzt noch wert, wenn ich das so stehen lasse und nichts sage? Und dann habe ich in der Talkshow eben vehement widersprochen, meine Sicht auf Deutschland erklärt und was danach passiert ist, hat mich extrem überrascht. Es gab langen, anhaltenden Applaus. Auf dem Weg zum Flughafen danach war das Video schon millionenfach angeschaut worden im Internet und die etablierten Medien haben das schon für den Rest der Woche aufgegriffen. Und mir ist aufgefallen, das lag nicht irgendwie an mir oder an meiner Person, sondern da steckte etwas drin, was noch die Masse der Menschen angesprochen hat. Da ist immer noch meiner Meinung nach eine große Masse in Deutschland, die zufrieden ist und dankbar ist, hier in Deutschland zu sein und nicht naiv und all die Probleme und Herausforderungen ausblenden, aber immer noch, ja, es ist doch trotzdem okay. Es ist nicht alles perfekt, aber es ist immer noch schön und gut, hier in Deutschland zu sein. Und das hat der Verlag auch gesehen und mich dann gebeten, das Ganze nochmal in ein Buch zu fassen.
Der Freund Deutschland und alles ganz okay hier. Nochmal kurz zurück, Herr Mattei, zur aktuellen Jugendstudie. Jetzt hat ja jeder fünfte Jugendliche, dass es konkrete Pläne gäbe, aus Deutschland auszuwandern. Und fast die Hälfte könnte sich das grundsätzlich vorstellen. Hat die Jugend dann irgendwie doch einen größeren Teil in Deutschland abgeschrieben? Und was glauben Sie, sind denn die Gründe dafür? Oder was müsste die Politik dagegen tun?
Ja, mir ist leider dieser ganze Aufruf auszuwandern, das war auch jetzt Anfang des Jahres ein Riesenthema auf TikTok und auf Instagram, auf den sozialen Medien, wo ich unterwegs bin. Und das war leider auch zurückzuführen auf eine Kommunikation zum Thema hier Auslandsreisengenehmigungspflicht für junge Menschen, was wirklich nicht optimal gelaufen ist, was man hätte anders kommunizieren können und ja auch müssen, weil es ist halt unten ein komplett anderes Bild von der Bundeswehr und vom Ministerium angekommen, als ich selbst erlebt habe. Und das tut mir natürlich als ehemaliger Soldat und jetzt Reservist tut es mir extrem weh zu sehen, dass so, wie ich die Bundeswehr wahrgenommen habe, als motivierte Truppe, die Bock hat, die für die Sache da ist, so ganz anders dargestellt wird. Deswegen mache ich der jungen Generation auch gar keinen Vorwurf, weil oftmals sind die Dinge, die entschieden werden, ja in der Sache richtig und im Ministerium sitzen auch extrem kluge Köpfe, die weitaus bessere Ideen haben als ich. Aber was dann da unten ankommt, ist dann immer eine etwas andere Frage und da sehe ich eben diesen Graben oder diese Lücke, die es zu überwinden gilt. Deswegen finde ich da auch diese Rolle zu füllen in diesen Zeiten sehr wichtig.
Ja, wenn wir über so schwierige Kommunikation sprechen, Sie haben jetzt dieses Beispiel genannt, dass einfach da sehr schnell eine Regelung ganz stark die Gemüter erhitzt hat, die sich im Endeffekt als einen Fehler rausgestellt hat. Was würden Sie sagen, was sind denn die größten Probleme bei der Kommunikation von zum Beispiel Seiten des Bundesverteidigungsministeriums und inwiefern erfüllen Sie also auch eine Aufgabe der Regierung? Also,
so weit würde ich nicht gehen, dass ich jetzt hier hoheitliche Aufgaben erfülle. Aber es ehrt mich natürlich, wenn Sie das so in den Raum stellen. Ich will es jetzt auch vielleicht gar nicht an...
Es war eigentlich eher so gemeint, wie frei und unabhängig sind Sie und wie sehr lassen Sie sich auch von der Regierung dahingehend beeinflussen?
Ja, verstehe. Ich will es vielleicht gar nicht an einem Ministerium festmachen. Grundsätzlich nehme ich dann in dieser Regierungskommunikation oder auch politischen Kommunikation allgemein ein sehr starres Senderdenken wahr. Also es wird halt einfach nur gesendet, so wie früher immer. Da wird halt die Pressemitteilung rausgehauen, nur eben auf TikTok. Aber eine Pressemitteilung im Hochformat ist halt immer noch nur eine Pressemitteilung, nur eben im Hochformat. Da wird eben nicht der Austausch gesucht. Und dann kommen wir eben zu dieser Floskel, da wird halt nur über uns geredet, anstatt mit uns. Und das hört man zurzeit immer und keiner weiß auch irgendwie genau die Lösung dafür oder was man dagegen macht. Es wird immer gefordert, aber das ist dann der Eindruck, der entsteht. Und wie frei ich bin, also ich habe überhaupt gar keine Anweisungen oder Vorgaben von Ministerien, die mir sagen, was ich zu sagen habe oder was ich nicht zu sagen habe. Ich war natürlich jetzt vorher 15 Jahre Soldat und bin mit meinem Eid an die freiheitlich-demokratische Grundordnung gebunden. Aber das muss man mir nicht von oben herab sagen, dass ich mich innerhalb des Rahmens der FDGO bewege. Das ist ja meine eigene Überzeugung.
Und kurze Nachfrage dazu, als Sie vor allem aktiv sozusagen aus dem Alltag der Bundeswehr darüber gepostet haben, wie frei konnten Sie da drüber berichten oder posten?
Natürlich haben wir Faktoren in der Bundeswehr, die jetzt auch dieses Jahr verschärft wurden, die verhindern, dass man im Dienst aus Versehen oder aus Unacht sicherheitsrelevantes Material zeigt. Und das ist auch eins der wichtigsten, wenn nicht sogar der wichtigste Faktor und auch Grund, warum jetzt im Februar dieses Jahres der Umgang der Bundeswehr mit Social Media nochmal verschärft oder angepackt wurde. Und da geht es nämlich um die militärische Sicherheit. Und da kann man einfach auch absolut nicht dagegen argumentieren. Stellen Sie sich vor, dann macht der obergefreite Dosenkohl ein Video aus dem neuen Leopard 2A8 und dann gibt es feindliche Kräfte, die das natürlich auswerten und das dann gegen die Bundesrepublik Deutschland nutzen können. Das ist natürlich absolut zu vermeiden und da ist auch diese Verschärfung zu begrüßen. Gleichzeitig fällt es mir schwer, einer jungen Generation zu erklären, dass die Politik alles Menschenmögliche macht, um eine Wehrpflicht zu vermeiden und Freiwillige für einen Wehrdienst zu gewinnen, aber dann das wichtigste Kommunikationsmittel für junge Menschen einfach mal von oben herab zu verbieten. Also diese zwei Gedanken würde ich so die Spannung aushaltend nebeneinander stellen.
Jetzt machen Sie ja auch Werbung für Rüstungskonzerne, zum Beispiel für MBDA. Warum sind denn junge Menschen für Rüstungskonzerne ein attraktives Zielpublikum?
Ich würde es erstmal nicht Werbung nennen. Was ich da mache, ist Aufklärungsarbeit. Wir haben zum Beispiel mit der Firma MBDA russische Narrative auf TikTok und Instagram untersucht zum Thema Taurus. Da war eben dann direkt nach der Bundestagswahl letzten Jahres auch groß die Angst hier. Taurus trendete Millionenaufrufe als diese Weltuntergangswaffe, weil Friedrich Merz jetzt Bundeskanzler, jetzt geht der Taurus nach Russland. Und dann war voll von Panik und Angst und junge Menschen haben mich zum Taurus gefragt, ja, was ist da jetzt los? Also haben wir uns überlegt, einen Faktenchecker zu machen. Und dann bin ich also zu MBDA und wir haben dort ein Video aufgenommen, wo all diese Mythen zu Taurus, dass er gar keine Atomwaffe ist, sondern eine Präzisionswaffe, was für Fähigkeiten er hat und dass die Bundeswehr nicht die einzigen sind, die ihn einsetzen können. Das haben wir in einem Faktenchecker geklärt. Es ist also nichts anderes als das, was ich vorher gemacht habe. Sachen, die so in einer Blackbox stattfinden oder zu denen man normalerweise keinen Zugang hat oder nicht sieht, zu erklären und verständlich zu machen.
Aber wovor läuft für Sie die Grenze zwischen Information und Propaganda?
Propaganda ist, wenn ich die Massen beeinflussen will. Und da wäre ich wieder bei meinem Punkt zum Eingang und das ist auch ein schöner Loop. Ich versuche, die Tatsachen darzustellen, wie sie ist und jungen Menschen an die Hand zu geben, wie diese Tatsachen auch von unterschiedlichen Meinungen interpretiert werden, damit man sich eine eigene Meinung bilden kann.
Wir wollen gerne noch einmal ein bisschen tiefer in die Bundeswehr reingucken und das Thema Extremismus nochmal auf den Tisch holen. Sie haben mal gesagt, dass man den digitalen Raum solchen Leuten nicht überlassen darf. Wir hatten das vorhin auch schon mal ganz kurz angetippt. Dann gibt es ja die Befürchtung, dass gerade in der Bundeswehr, das ist auch eine Tatsache, solche extremen Positionen vorhanden sind und dass das aber nicht ausreichend adressiert wird. Es gibt mehr als 1000 Extremismus-Verdachtsfälle. Es gibt diesen Fall von den Fallschirmjägern in Zweibrücken, der weitere Kreise zieht. Geht es auch um Extremismus, um Drogen und sexualisierte Gewalt. Frage, warum schafft es die Bundeswehr nicht, solche Probleme in den Griff zu kriegen? Und ist das vielleicht auch ein Grund für die Personal- oder Nachwuchssorgen und Probleme in der Armee?
Ob es ein Grund ist, kann ich nicht sagen, aber es wäre wahrscheinlich falsch zu sagen, es ist keiner, weil es ist eben eins der Themen, die junge Menschen erstmal mit der Bundeswehr verbinden. Dann finde ich es schon schön, dass Sie präzisiert haben auf Verdachtsfälle. Ist ja dann auch immer spannend, im Jahr später rauszuschauen, wie viel von denen sich verhärtet haben. Das sind dann immer deutlich weniger. Zweitens, dadurch, dass so viele gerade auftauchen, bin ich der Meinung, man hat jetzt auch gesunde Mechanismen entwickelt, um genau diese deutlich zu machen. Und diese mögliche frühere Dunkelziffer, die es vielleicht gegeben hat, eben aufzuzeigen. Und genau das ist ja auch passiert. In Zweibrücken gab es ja schon jetzt die Ermittlungen, die laufen, die Entlassungen, die schon eingeleitet wurden. Also da wurden schon Mechanismen entwickelt, die genau dagegen greifen sollen.
Wenn wir so über das Image der Bundeswehr sprechen, ich hatte die Tage was gelesen, wie die ukrainische Armee so Marketing, kann man glaube ich wirklich sagen, macht. Also es gibt Concept Stores, wo man dann Hoodies und Caps mit zum Beispiel dem Azov Corps als Slogan erwerben kann. Ist in Deutschland schwer vorstellbar. Glauben Sie, dass sich das irgendwann ändern kann? Und wo verläuft da für Sie eine Grenze zwischen Patriotismus und aber auch gefährlichem Nationalismus?
Ja, sehr schöne Frage. Auch der Vergleich mit der Ukraine. Das ist ja auch spannend, wenn man auf die Ukraine schaut. Die hatte ja damals, also vor auch dem Angriff im Donbass 2014, gab es auch schon Umfragen, die man gemacht hat. Wärt ihr bereit, euer Land mit der Waffe zu verteidigen? Damals war man in einem niedrigen zweistelligen Bereich irgendwo bei 30%. Und da hat man diese gleiche Untersuchung oder diese Studie fortgesetzt nach dem Angriff und dann nach der Vollinvasion und stellte sich heraus, die Zahlen haben sich verdreifacht bis zu vervierfacht. Auf einmal waren 90%, über 90% der Menschen bereit, ihr Land mit der Waffe zu verteidigen. Ich glaube, wir haben in Deutschland das Privileg oder den Luxus, dass wir nie in Unfreiheit aufgewachsen sind. Es war einfach immer da. Es war selbstverständlich. Ich wusste nie, was mein Papa meint, wenn er von der Freiheit sprach, für die er nach Deutschland geflohen ist. Ich wusste aber, was sie ihm bedeutet hat, weil er hat gesagt, er hat sein Leben riskiert, als Nichtschwimmer mit dem Schlauchboot über die Donau zu fliehen, um eben in diese Freiheit zu kommen. Es ist halt bei uns noch abstrakt. Wir haben kein Bild dafür im Kopf, weil es eben schon da war. Und das hat einerseits eben dieses Privileg, dieser Luxus, aber die Gefahr ist natürlich auch, dass man es als selbstverständlich sieht und nicht mehr wertschätzt, eben weil es schon immer da war. Und genau das versuche ich auch in diesem Buch zu machen, eben Gedanken oder Begriffen oder abstrakten Themen wie Freiheit oder dem Sozialstaat oder unser Grundrecht ein Gesicht zu geben. Weil das sind so alle Begriffe, die fallen natürlich dann in der Hauptstadtbubble überall, aber es löst nichts aus bei den jungen Menschen. Da kann man sich nichts drunter vorstellen. Und genau diese Brücke zu schlagen, finde ich wichtig.
Zum Schluss die Frage, der Untertitel des Buches, der lautet, warum ich geschworen habe, für mein Land zu kämpfen. Gibt es für Sie ein Szenario, in dem Sie diesen Schwur bereuen könnten?
Ich lasse mich jetzt mal drauf ein und gehe das hypothetisch mit. Angenommen, es kommt zu diesem großen vaterländischen Krieg, den ja kein seriöser Experte für jetzt wahrscheinlich hält. Zu wissen, dass meine Tochter und meine Frau irgendwo am anderen Ende der Welt sind in Sicherheit, wäre natürlich ein schönes Gefühl für mich. Aber zu sagen, es wäre mir egal, dass ich nicht bei ihnen bin, wäre dann wahrscheinlich auch falsch. Ich würde zu meinem Eid stehen. Ich würde das machen, was ich geschworen habe. Aber es würde mir schon wehtun, so getrennt zu sein von meiner Familie und die Gefahr im Raum zu haben, sie nie wiederzusehen. Aber gleichzeitig wäre ich auch stolz oder dankbar oder zufrieden, dass ich dann mit dem Erfüllen dieses Eids dazu beitragen kann, dass sie in Sicherheit sind.
Sagt David Mattei, ehemaliger Zeitsoldat und Influencer in Sachen Sicherheitspolitik. Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.
Dann schauen wir mal auf dieses Gespräch zurück, wie immer zum Ende einer Folge. Was ist uns denn besonders im Kopf geblieben? Was ragt heraus? Und ich mache heute mal den Anfang. Ich möchte mich auf zwei Punkte beschränken heute nach diesem tollen, tollen Gespräch. Ich fand das sehr gut. Wir haben schon oft bei Pott und der Welt über Kommunikationsprobleme der Politik gesprochen, Außen- und Sicherheitspolitik. Wie vermittelt man das der Bevölkerung? Und das war nun jemand, der gesagt hat, da tue ich was dagegen oder tue was dafür, dass es besser wird. Und wie er das macht, finde ich schon sehr cool und sehr überzeugend. Also die Frage, was hat eigentlich Außenpolitik mit mir und meinem Leben zu tun, damit der Gasrechnung zu kommen, ist natürlich für ein Medium wie uns, die wir auch versuchen, den Leuten immer klarzumachen, was hat denn Außenpolitik mit mir zu tun? Klasse, das finde ich toll, mit welcher Überzeugung er da auch dabei ist und trotzdem sehr abgewogen geblieben ist in all seinen Antworten. Und das Zweite hat mich überrascht, die Offenheit für und das Verständnis für junge Menschen, die verweigern, die gegen eine Wehrpflicht sind, die nicht zum Bund gehen wollen. Ich habe selber damals auch Zivildienst gemacht, 24 Monate lang auf einer Krebsstation und mit behinderten Kindern gearbeitet. Ich würde da heute auch anders drauf schauen. Und wenn er sagt, klar, damals war das so in seiner Jugend und heute oder dann hat er irgendwann die Entscheidung anders getroffen, kann ich das wiederum sehr nachvollziehen und damit konnte ich ganz viel anfangen. Katharina, wie ging es dir?
Mir hat vor allem seine Nachdenklichkeit gut gefallen und dass er eben sehr abgewogen und differenziert in seinen Ansichten ist. Mir ist einiges davon noch so im Kopf rumgegangen. Ich finde den Punkt, das Privileg der Freiheit, dass wir das in Deutschland mehr schätzen müssten, sehr wichtig und irgendwie so den Wert der Demokratie noch uns viel mehr vor Augen führen müssen. Und ich finde aber auch den Punkt mit diesem Generationenkonflikt zwischen Alt und Jung sehr wichtig, weil wir an vielen Stellen ja darüber reden, was die Gesellschaft so spaltet. Und das ist natürlich ein weiterer, der förderlich ist für eine Spaltung. Und insofern hilfreich, sich das vor Augen zu führen und darüber nachzudenken, wie man vielleicht differenzierter einander begegnen kann. Und das war's für heute bei Pott und die Welt, dem außenpolitischen Update der Zeitschrift Internationale Politik. Wir hören uns, wenn Sie mögen, in 2 Wochen wieder. Dann schauen wir auf den NATO-Gipfel und die besondere Rolle der Türkei als Gastgeber. Vielen Dank fürs Zuhören, sagen Katharina Peetz
und Bartłomiej Bielecki. Tschüss und bis zum nächsten Mal.